Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Mein Name ist Ziska und mein Internet-Nickname ist Distelfliege. Ja, willkommen allesamt. Ihr hört die Episode Nummer 99 und ich habe mal eine neue Eingangsmelodie gewählt. Das ist auch so eine Apple-Melodie, die bei dem Aufnahmeprogramm schon dabei ist. Also jetzt nichts Spektakuläres. Und was habe ich heute? Etwas zum Stricken, ein bisschen Spinnen, ein wenig Politschwafel. Ganz kurz urbane Selbstversorgung und ein Rückblick zum Hamburger Wollefest letztes Wochenende. Diese Folge wird ein wenig chaotisch, glaube ich, aber wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Housekeeping. Und da wollte ich ein kurzes Urlaubsupdate geben, weil ich war jetzt auch im Urlaub, deswegen gab es auch so lange keine neue Folge. Ja, ich war im Urlaub auf Bornholm, das ist eine dänische Ostseeinsel, die geologisch, geografisch gesehen eigentlich von Schweden abgebrochen ist und nicht von Dänemark, aber sie gehört zu Dänemark und es ist eine wunderbare kleine Insel mit einer wirklich schönen Natur, sehr hügelig mit so Hochheide und ja, mit Bergseen und Granitfelsen, Steilküsten, Sandstränden, Wäldern, Wiesen. Also es gibt wirklich alles da. Und wir hatten dieses Jahr vorgehabt, die ganzen Naturzeltplätze mal da auszuprobieren. Es gibt dort freie Zeltplätze, wo alle Leute kostenlos ihre Zelte aufbauen können. Die sind sehr klein, das heißt, es passen maximal 3 Zelte hin. Auf manche würde ich sagen, passen 2 Zelte und wenn das Zelt ein bisschen größer ist, passt sogar nur ein Zelt hin. Und wir haben aber immer Platz gefunden, weil es war nicht so warm mehr. Also das Wetter ist schon abgekühlt und umgeschlagen, es ist herbstlich geworden und wir hatten die Zeltplätze eigentlich immer für uns alleine. Dann gibt es noch sogenannte Shelterplätze. Das sind so Holzhütten, die aber nicht Stehhöhe haben, sondern man kann sich das vorstellen wie eine Holzplattform, die überdacht ist, wo man drin auf den Knien so rumrobben kann. Also man kriecht da rein und kann sich dort zum Schlafen hinlegen. Und das Ganze steht auf Stelzen, damit es halt die Bodenfeuchtigkeit des Holz nicht kaputt macht. Und auf diesen Shelterplätzen waren wir auch. Und da hatten wir manchmal Nachbarn. Oder ich überlege gerade, ob wir einmal geschelter't haben, ohne dass jemand da war. Ich glaube, wir haben eigentlich nur 2-mal im Shelter übernachtet. Und da waren wir nicht immer mit noch anderen Leuten, aber es war okay. Wenn wir gezeltet haben, waren wir auf den Zeltplätzen, waren wir immer alleine und dann haben wir 2-mal auf so Bauernhofzeltplätzen gezeltet. Da gibt es so ein paar Bauernhöfe, die irgendwie eine Wiese am Wald zum Zelten bereitstellen und da kannst du dann so für, glaube ich, 25 Kronen pro Person kann man da dann zelten. Es gibt dann oft eine Duschmöglichkeit, Toilette und halt so Basic Needs. Während die ganz freien Zeltplätze, da gibt es oft kein Wasser. Muss man also Wasser mitbringen. Es gibt meistens, also oft gibt es nur eine Feuerstelle. Manchmal gibt es so ein Plumpsklo und manchmal gibt es Wasser, aber dafür kein Plumpsklo. Also es ist sehr verschieden und es war sehr schön. Also ich habe das so genannt. Es war eigentlich nicht wirklich Herbst, es war auch nicht wirklich Spätsommer. Ich nannte das dann Wildsommer und fand es sehr passend. Es war halt zum Teil sehr stürmisch in der ersten Woche und morgens hat es oft geregnet, nachts hat es manchmal gestürmt und geregnet und nachmittags war es eigentlich immer schön. In der zweiten Woche war es dann eigentlich noch schöner. Da gab es halt so 3 Tage mit nur Sonne und dann hat es manchmal nachts geregnet. Und wir hatten auch Sternenhimmel und so. Ja, der Wildsommer auf Bornholm, das war wunderbar. Wir haben wir haben eigentlich, ja, mit unserem Zelt, unserer Campingausrüstung waren wir sehr gut ausgestattet. Und ich hatte Stricksachen dabei, also ich bin mit Wollsocken natürlich, selbstgestrickte Socken, dann hatte ich meinen selbstgestrickten und gesponnenen Ribby-Cardi dabei. Und dann hatte ich noch ein Tuch dabei, ein Stricktuch, ich weiß aber gerade nicht, ich glaube, ich habe auch das selbstgesponnene Silk-Kerchief dabei gehabt. Und mit den Sachen war ich dann also wirklich gut. Die Strickjacke habe ich die ganze Zeit angehabt, also nur ein paar Tage nicht. Also es gab eigentlich nur 3 Tage, wo man sogar im T-Shirt rumlaufen konnte. Ansonsten war eigentlich T-Shirt, Hemd und Strickjacke angesagt. Und ich war 2 Wochen fast nur draußen. Es war wunderbar. Genau. Ja, dann bin ich nach Hause gekommen und bin dann gleich am nächsten Wochenende nach Hamburg gefahren zum Wollefest. Da gibt es dann am Ende der Folge auch noch den Wollefest-Rückblick mit ein paar Soundschnipseln aus Hamburg. Und dann habe ich noch beim Housekeeping was zur 100-Folgen-Verlosung zu sagen. Ich bin echt hinten nach. Also vor dem Urlaub war echt viel zu tun im Job sozusagen. Und ja, nach dem Urlaub habe ich auch gleich wieder alles voll gehabt. Und deswegen bin ich mit dem Aufnehmen und mit der Verlosung jetzt ein bisschen, habe ich Verzug. Aber ich habe ja 5 Projektbeutel zu nähen. Sollen auch Patchwork-Beutel sein. Und ich habe jetzt von 5 habe ich das Patchwork fertig und den gesamten Zuschnitt gemacht. Jetzt muss ich praktisch noch einmal einen Patchwork-Top für den letzten Beutel nähen. Das braucht immer so 3, 4 Stunden bei mir. Und die ganzen Beutel nähen, das wird dann schnell gehen. Also ich bin gerade sehr im Nähfieber und stricke dann auch entsprechend wenig. Und dann kann ich doch demnächst, ich hoffe zur 100. Folge wirklich die Preise auch zeigen. Die sind wunderschön. Genau, es sind ja die Preise. Für die Leute, die das nicht mitgehört haben, weil ich habe ja schließlich diese Sache schon ein halbes Jahr lang vorbereitet. Es gibt als Preise 5-mal einen Strang handgefärbte Wolle und einen Patchwork-Projektbeutel, so ein Drawstring-Bag wird es, also so ein Zugbandbeutel. Und die Beutel werden praktisch dem Garn auf den Leib geschneidert. Das wird praktisch farblich zum Garn passen. Und ich habe eigentlich 6 Stränge gehabt. Ich habe jetzt einen doch wieder rausgenommen. Das war der rosa Strang von Piratenwolle. Weil ich denke, 5, also sind mehr echt genug. Und ich habe halt dann nicht mehr so viel Beutel zu nähen. Also ich hatte ja ursprünglich 5 Stränge und dann hat Knittings Bureau, nämlich die Julia, hat noch einen Strang gespendet und dadurch wurden es dann 6. Und jetzt kann ich den einen Strang von Piratenwolle, den ich dafür gekauft hatte auf dem Leipziger Wollefest, den kann ich jetzt sozusagen in meinen Stash packen und den nicht in die Verlosung mit reinnehmen. So dass es praktisch wieder 5 sind, weil ansonsten glaube ich, schaffe ich es einfach nicht. Zeitlich gesehen und vielleicht schaffe ich das, den den Strang dann nochmal später vielleicht zu verlosen, zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, ich habe dann noch, seit ich in Urlaub gefahren bin, habe ich das gesagt, habe ich noch PayPal-Spenden gekriegt für den Podcast und oder die Verlosung. Und zwar von Barbara, Monika, Nicola und Eva. Vielen Dank euch. Ja, und in der Stelle möchte ich mich natürlich auch fürs Feedback zur letzten Folge bedanken, die schon eine Weile her ist. Okay, dann geht's weiter mit dem nächsten Segment, nämlich dem Stricken. Und zwar Urlaubsstricken. Ich weiß, dass viele im Urlaub mehr zum Stricken kommen und dann endlich mal in Ruhe sich hinsetzen und ihre Strickprojekte stricken. Bei mir war es eigentlich genau umgekehrt. Ich habe ein Strickprojekt mitgenommen und wenn es hochkam, habe ich eine Reihe pro Tag geschafft. Manchmal habe ich überhaupt nichts geschafft und das liegt sicherlich an dem Camping- und Tourenurlaub. Es dauert halt einfach schon seine Zeit, die ganze Ausrüstung jeden Tag auf- und abzubauen, also jeden Tag das Zelt abzubauen, alles zu verstauen, woanders hinzufahren, einen neuen Lagerplatz auskundschaften, alles wieder aufzubauen und dann noch ja, einzukaufen, Campingkocher raus, kochen, die Wegstrecke zurücklegen. Da waren wir den ganzen Tag gut beschäftigt. Und ja, zum Stricken war eigentlich so gut wie keine Zeit. Deswegen ist mein erhofftes Urlaubsstricken nichts geworden. Also ich habe vielleicht in den ganzen 2 Wochen so an meiner Cold Mountain Stole von Kieran Foley. Das ist ein freies Muster aus der Nitti. Ja, da habe ich vielleicht 5 cm dran geschafft. Ja, das war wohl nichts. Also Stricken mitnehmen in den Outdoor-Urlaub, da würde ich vielleicht empfehlen, so eine bestenfalls ein, wie, ja, so ein Mindless-Projekt, vielleicht Vanilla-Socks mitzunehmen, was Kleines. Oder vielleicht weniger zu wandern und weniger zu touren. Und vielleicht mehr mal an einem Ort zu bleiben. Und vielleicht auch mal essen zu gehen, statt immer zu kochen. Aber ich bereue nichts. Also ich bin ja jetzt eigentlich, ich komme ja auch sonst ganz gut zum Stricken, so im Hangout und so. Da muss ich eigentlich im Urlaub nicht auch noch viel stricken. Und die zweite Sache, die im Urlaub immer eine Frage ist, ist so Erinnerungsgarn kaufen. Ich habe ja gehört, dass so Erinnerungsgarn oder Souvenirgarn nicht als Stash zählt. Also 2 Sachen sind kein Stash, nämlich ein Knäuel Sockenwolle nebenbei gekauft ist kein Stash und Urlaubsgarn ist kein Stash. Natürlich stash ich das trotzdem bei Ravelry, es ist natürlich offiziell schon Stash, aber ich finde es ganz lustig, dass es diese Ausrede gibt. Und ich hatte eigentlich vor, wieder zu Fresmene Unica Design zu fahren und zu der, glaube ich, einzigen Handfärberin Bornholms. Haben wir aber dann doch nicht geschafft, weil ich dann dachte, also eigentlich brauche ich ja gar kein Garn. Und dann war es eigentlich so, dass wir am letzten Geschäftstag in der Hauptstadt Rönne waren. Sonntag fuhr dann schon unser Schiff zurück und wir waren Samstag da. Und weil wir Samstag morgens noch eine lange Strandwanderung machen mussten, kamen wir erst Samstag nachmittags nach Rönne und die ganzen Läden hatten schon geschlossen. In Rönne gibt es ein wunderbares Strickgeschäft, das heißt Strick ist dauern und da gibt es auch wirklich schöne handgemachte, handgefärbte, pflanzengefärbte Garne, auch aus Bornholmer Wolle. Aber auch so ganz super edle, super schicke Garne. So, ich glaube, die Drops-Garne gibt es. Und aber auch so exklusive. Leider, es hatte schon zu. Deswegen, ich war letztes Jahr drin, als wir auch schon mal auf Bornholm waren. Und das ist jetzt so aus der Erinnerung gesagt. Also, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, wenn ihr Bornholm Urlaub macht, Strikkistauern in Rönne ist toll. Und Fresmene Unica Design ist in Klemensker und das ist schwer zu finden. Also am besten vorher im Internet bei Google Maps mal genau gucken, wo das zu finden ist. Und das hat nur einen Tag die Woche offen, aber es gibt auch so die Möglichkeit telefonisch, dass sie sozusagen die Werkstatt extra für euch mal aufmacht. Ich glaube, das ist kein Problem. Ja, was ich auch im Urlaub gesehen habe, was aber eigentlich mit Stricken nichts zu tun hat, da war ich in so einem ja, Gebrauchtladen, so einem Second-Hand-Laden. Und die hatten dann einen Webstuhl stehen, also wirklich kein Webrahmen, sondern einen kleinen Webstuhl von Lehrwarth. Ich glaube, das heißt mit vier Schäften, wenn man da so vier, ja, vier Balken hat, an denen die verschiedenen Schussfäden eingespannt werden können, also wo man dann vier verschiedene Fächer oder noch mehr Fächer aufmachen kann zum Weben. Der war so, weiß ich nicht, 80 Zentimeter oder 1 Meter Webbreite. Und der kostete 590 Kronen. Und 700 Kronen oder 750 Kronen würden 100 Euro sein. Also ich bin fast ohnmächtig geworden und dachte mir, nein, du hast erstens keinen Platz dafür. Und zweitens, du kriegst den nicht mit nach Deutschland. Ansonsten wäre das bestimmt das super, super Schnäppchen gewesen. Ich kann es euch sagen. Mega toll. Ja, oh, es wird echt viel gestrickt und gewebt und mit Wolle gearbeitet auf Bornholm. Gefilzt wird auch. Also. Es gibt auch so viel, so Märkte, auf denen handgestrickte Sachen verkauft werden. Habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon erzählt. Ja, ich habe dann, wollte eigentlich erzählen, dass ich am Samstag in Rönne war und dann mussten wir noch Kronen loswerden, weil es macht keinen Sinn, so ein paar Kronen dann zurück in Euro zu tauschen und dann waren wir in einem sonntagsoffenen Supermarkt und der hatte in der Non-Food-Abteilung also so billige Sockenwolle, aber ganz schöne Sockenwolle und ich habe mir dann einfach drei Knäuel unifarbene Sockenwolle gekauft. Das heißt einfach Strümpegarn und das war dann meine Urlaubsgarnakquisition. Ja, damit bin ich mit dem Spinnen schon durch. Das heißt schon, das ist jetzt eigentlich schon lang genug gewesen. Und dann geht's weiter mit Spinnen. Ja, beim Spinnen bin ich gerade auch, habe ich im Urlaub auch was dabei gehabt. Und zwar, wir haben ja den Besenwagen Spinalong in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch, an dem ich leider aus Zeitgründen gerade gar nicht mitmache. Doch, ich mache natürlich mit, aber ich habe da nicht gepostet. Ich bin leider zu faul dafür gewesen. Aber ich mache mit. Es geht bei dem Besenwagen-Spinalong darum, die nicht fertig gemachten Projekte von der Tour de Vlies fertig zu spinnen. Und er geht noch bis 23. September, der Herbsttag und Nachtgleiche. Ich habe im Urlaub nämlich meinen restlichen Blue-Faced Lester-Kammzug von der Tour de Vlies mitgehabt und zwei Spindeln. Hat sich aber herausgestellt, dass eine Spindeldicke gereicht hat, um den Rest zu verspinnen und ich habe es auch geschafft, es im Urlaub zu verspinnen. Aber aus vorher genannten Gründen habe ich auf Bornholm überhaupt nicht gesponnen. Ich habe im Zug nach Sassnitz auf Rügen habe ich gesponnen und im Zug von Sassnitz nach Berlin habe ich den Rest gesponnen, also eigentlich nur, auch nur auf der Zugfahrt. Und da bin ich halt auch oft angequatscht worden. Und was interessant ist, ist bei Spinnen in der Öffentlichkeit, Kinder fragen oft, wie das funktioniert und lassen sich das zeigen und fragen, was ich da mache, während Erwachsene nicht fragen, sondern im Vorbeigehen Fehleinschätzungen abgeben. Also entweder meistens, also wenn sie Kinder dabei haben und das Kind fragt dann erstmal, dann fragen die Erwachsenen nicht mich, was ich mache und wie das funktioniert, sondern sie haben irgendwelche Annahmen und erklären dann ihren Kindern völlig falsch, was ich in der Hand habe und was ich mache. Also ich habe schon Eltern gehabt, die ihren Kindern erklären, ich würde weben und die Spindel sei ein Webstuhl. Es ist sehr, sehr absurd, aber das scheint das Erwachsenwerden mit sich zu bringen, dass sich Leute mehr auf ihre ja, Lebenserfahrungen beginnen zu verlassen, als dass sie einfach fragen. Es ist sehr interessant. Und um das so kurz noch einzuflechten, das Gleiche ist übrigens mit Gender. Also das, oder ja, Gender Expression oder wie heißt das jetzt nochmal? Also das augenscheinliche Geschlecht. Kinder fragen immer, bist du eigentlich eine Frau oder ein Mann? Erwachsene treffen irgendeine Annahme und gehen dann danach. Also die sprechen, die beschließen, gucken mich an, beschließen, was ich bin und sprechen mich dann einfach so an. Und ich denke, manchmal wäre es einfach schlauer, wenn wir Erwachsenen uns sich in der Hinsicht ein Beispiel nehmen würden an Kindern und anstatt irgendwas anzunehmen, was komplett Quatsch sein kann und dann danach zu gehen, einfach kurz fragen. Einfach kurz fragen, was eigentlich Sache ist und dann weiß ich ja Bescheid. Also ob das jetzt das augenscheinliche Geschlecht ist oder das, was Leute handarbeitstechnisch machen. Einfach kurz fragen. Ja, und damit wurde das kleine Spinnsegment jetzt schon ein klein bisschen angehaucht vom Politschwafel. Zu dem komme ich nämlich jetzt. Ja. Als ich wieder zurück aus dem Urlaub war, habe ich in einer Ravelry-Gruppe eine Diskussion gelesen. Und Ravelry ist ja eine Strick-Community und die ist dann aufgrund des Themas sehr frauendominiert. Also ich würde fast sagen, 90%, zwischen 80 und 90% der MitbenutzerInnen von Ravelry sind Frauen. Und da kommt es dann schon mal dahin, dass irgendwie so ein, ja, also so ein Fraternisieren unter Frauen, das wäre dann eher ein Sororisieren vonstatten geht und dumme Sprüche gegen Männer gemacht werden. Also so dieses ha, 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 ach komm unter uns Frauen, ja, du weißt doch, die Männer, die können das nicht und so. Also solche Sprüche. Und manchmal platzt dann auch einem der strickenden Männer und Ravelry-Mitglieder der Kragen und dann sagen die, hört mal, ihr seid hier nicht alleine und lasst doch bitte eure sexistischen Sprüche sein. Und ich habe gedacht, ich nehme das zum Anlass zu sagen, zum einen, ich bin total dagegen, dass dass die Minderheit der Männer auf Ravelry so ja betulich und nicht betulich, sondern halt so herablassend behandelt wird oder dass sie, also dass in der Anwesenheit der männlichen Minderheit über Männer so abgezogen wird, das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, wir sollten schon auf Respekt achten und gerade wenn Männer in unserer Community in der Minderheit sind, ist es wichtig, eben mitzudenken, dass Männer da sind Und dass nicht so eine Stimmung entsteht, hey, komm, hoho, unter uns Frauen, lass uns mal über Leute lustig machen, die nicht da sind. Sie sind da und wir sollten uns auch entsprechend höflich verhalten. So, das vorangesagt, komme ich jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich, es ist nicht Sexismus, es ist keine Diskriminierung, sondern es ist einfach Intoleranz. Ich würde das Intoleranz mit Anführungszeichen setzen, weil eigentlich habe ich das auf Englisch überschrieben, nämlich it's not sexism, it's bigotry. Und auf Englisch gibt es diesen wunderbaren Begriff der bigotry, den gibt es, der lässt sich nicht so auf Deutsch übersetzen. Und ich habe die Wikipedia in Simple English aufgesucht und ich finde ja die Simple English Wikipedia, also das einfache Englisch, wunderbar, weil etwas wird da so einfach auf den Punkt gebracht, dass es, dass man das einfach so gut, es ist einfach einfach. Und in der Simple English Wikipedia steht über steht da, a bigot is a person who is intolerant of opinions, lifestyles or identities that differ from their own. Auf Deutsch, ein Bigot ist eine Person, die intolerant ist gegenüber Meinungen, Lebensentwürfen oder Identitäten, die anders sind als die eigene. Auf Deutsch müsste ich es übersetzen mit Intoleranz, intolerante Person. Und weil die Bigotterie auf Deutsch ist nicht gleichbedeutend, das bedeutet auf Deutsch einfach Scheinheiligkeit. Und wenn Frauen gegen Männer so dumme Sprüche machen, dann ist das intolerant, das ist scheiße, es ist auf Englisch Bigotry, aber es ist kein Sexismus. Warum? Weil Sexismus eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist. Und Diskriminierung ist nicht alleine ein abwertendes Verhalten, sondern Diskriminierung ist eine schlechte Behandlung, die durch Strukturen und strukturelle Macht verstärkt wird. Das bedeutet, es gibt keinen umgekehrten Sexismus. Also es kann nicht sein, dass, also wenn es ist, dass die weniger mächtige Gruppe gegen die Gruppe, die strukturell Vorteile hat vom Sexismus, wenn die Gruppe, die benachteiligt ist, gegen die Gruppe, die Vorteile hat, dumme Sprüche macht, dann ist es kein Sexismus, sondern es wäre dann Bigotry oder Intoleranz. Es ist genauso doof und arschig, aber es ist keine Diskriminierung. Vorurteile könnte man das auch nennen, es sind geäußerte Vorurteile. Ich finde den Begriff des Vorurteils nicht ganz so glücklich, weil es oft nicht Vorurteile sind, sondern es sind so, Leute äußern eigentlich diese Dinge in dem besseren Wissen, dass es nicht so ist. Also es sind keine richtigen Urteile, an die wirklich geglaubt wird, sondern das sind halt es sind halt dumme Sprüche, die, Witze auf Kosten anderer, von denen man eigentlich weiß, dass es nicht stimmt, die eine aber trotzdem macht. Und deswegen eher Intoleranz und Arschigkeit und weniger Vorurteile vielleicht. Der Unterschied ist, wenn ich einen intoleranten Spruch mache als Frau gegen einen Mann, dann kann ich den Mann damit nicht auf seinen gesellschaftlich untergeordneten Platz verweisen, weil er hat diesen eben nicht. Aber wenn ein Mann gegen eine Frau einen sexistischen Spruch macht, dann verweist er sie damit auf ihren Platz, der eben nun mal untergeordnet ist gesellschaftlich. Und ich bitte euch jetzt nicht zu sagen, wir sind doch heute alle emanzipiert und bla bla bla. Es geht hier um symbolische Macht, es geht hier um traditionelle Rollen und es geht hier um jahrhundertelang verknöcherte Strukturen, die inzwischen zwar zum Glück viel durchbrochen worden sind, aber die Erinnerung daran kann mit bestimmten Schimpfworten und mit bestimmten Sprüchen aktiviert werden. Und die Frauen werden dann erinnert, so Leute wie du gehören eigentlich an diesen Platz. Und es war Jahrhunderte so, und dass es jetzt gerade nicht so ist, Glück gehabt, aber eigentlich bist du ja bla bla bla. Genau, und solche, also diese Schlagkraft von Beleidigungen kann ich gegenüber, als Frau gegenüber Männern nicht entwickeln, weil ich einfach, weil es diese Struktur nicht gibt. Ich hoffe, es ist jetzt, das ist verständlich, was ich meine. Also deswegen ist zum Beispiel auch, es gibt ja diese Beschimpfung gegen Frauen, die auf ihre Sexualität abzielen, zum Beispiel Schlampe. Ich werde jetzt die Steigerung oder die noch schlimmeren Worte nicht nennen, weil sie mir selber sehr schmerzhaft sind. Aber dieses Wort Schlampe funktioniert innerhalb von so einer symbolischen Struktur. Die Frauen in zwei, also die Frauen danach beurteilt, ob sie in Ordnung sind oder ob ihre Sexualität in Ordnung ist oder nicht. Also, und wo Frauen praktisch die ehrbare Frau sind oder die Hure und Frauen dann entsprechend keinen Respekt bekommen, wenn sie auf der bösen Seite landen. Und also da, das ist einfach eine alte Struktur, und nur so eingeflochten ist, dass es Frauen gibt, die aufgrund ihres Klassenstatus oder aufgrund ihres einer rassistischen Diskriminierung schon gleich auf den Schlampenplatz geschoben werden. Das ist auch, also überhaupt auf den, die ehrbare, reine Frau sein zu können, ist auch ein weißes Privileg oder kann oft eins sein. Solche Strukturen gibt es einfach für Männer nicht. Und solche symbolischen Strukturen und so eine symbolische Macht kann auch deswegen nur dieses Wort, diese Beschimpfung der Schlampe entwickeln. Und für Männer gibt es keine Entsprechung dafür. Und deswegen ist es, fände ich das gut, wenn mit dem Wort Sexismus wirklich nur Sexismus bezeichnet wird, also Diskriminierung, und nicht jedes blöde Verhalten. Aber letztendlich fand ich es auch nicht so schlimm. Also ich weiß ja schon, was gemeint ist und so. Ich wollte aber einfach mal ein Politschwafelsegment machen, das erklärt, warum Sexismus etwas ist, was nicht in beide Richtungen verwendet werden kann, das Wort. Es gibt auch noch andere Formen von Sexismus als Diskriminierung aufgrund des von Gender, von Geschlecht, sondern es gibt auch Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung. Das ist dann der sogenannte Heterosexismus. Es ist auch Sexismus, also es ist Diskriminierung aufgrund einer Orientierung, die nicht heterosexuell ist. Dann gibt es noch den Cis-Sexismus. Das ist ein Sexismus von Menschen, die ihr bei der Geburt bestimmtes Geschlecht behalten, gegen Menschen, die ein anderes Geschlecht leben als das, was bei ihrer Geburt bestimmt wurde. Und es ist alles so der Komplex Sexismus. Und ihm gemeinsam ist eben, dass es eine Diskriminierung gibt, die mit struktureller Macht, mit Benachteiligung, mit Vorteilen für bestimmte Leute und Nachteilen für andere Leute einhergeht. Und ohne diesen Background, also nur die dummen Sprüche, ist es kein Sexismus, sondern es ist halt einfach Vorurteile, Arschlochverhalten, Bigotry. Genau. Das war's fürs Politschwafel, bevor ich mich da ewig verlabere. Ich verlinke auch noch zwei Texte, und zwar von feminismus101.de, was ist Sexismus, und dann gibt's noch so einen Blogtext, der heißt I don't care if you're offended, was so viel heißt auf Deutsch wie es ist mir egal, ob du dich beleidigt fühlst. Und dieser Text, den hatte ich schon mal im Podcast besprochen und da geht es eben auch darum, dass es nicht darum geht, ob sich jemand beleidigt fühlt, sondern ob Diskriminierungsstrukturen reproduziert werden oder nicht. Also wenn, und das differenziert dann auch nochmal zwischen einfach doofem und gemeinem, ich sag mal einfach fiesem Verhalten und Diskriminierung. So, dann komme ich zu einer ganz kurzen urbanen Selbstversorgung. Und da geht es, habe ich überhaupt nichts recherchiert, sondern ich wollte einfach kurz reden über Linienbusse als Alternative zur Bahn. Das habe ich auch schon mal gemacht, weil ich glaube, ich auch schon mal Bus gefahren bin. Ich kann ja mal gucken, welche Folge das war. Und da habe ich dann, glaube ich, auch recherchiert. Auf jeden Fall wollte ich nur ganz kurz sagen, es gibt, ich glaube, bei Leipziger Wollefest habe ich das gebracht. Genau, ich bin wieder Linienbus gefahren und es ist etwas, was ich eigentlich schon empfehlen kann. Während die Linie nach Leipzig, die ich also so im April gefahren bin oder war es März, während diese Linie relativ wenig belegt war, also es gab immer genug Platz und das WLAN hat auch funktioniert, war es nach Hamburg und Kiel ein bisschen anstrengend. Also es war, die Busse waren recht proppenvoll und das WLAN schmeißt einen dann auch immer raus, sobald mehr als 5 Leute online sind. Und ich hatte im Prinzip von, sagen wir mal, nur 8 Stunden Busfahrt. Ich bin die nicht am Stück gefahren, sondern immer so, ich bin 1, 2, 3, 4, 5 Mal Bus gefahren und davon hatte ich vielleicht 1 Stunde WLAN oder so. Aber ist okay, also es ist ja auch ein nettes Gimmick, ein WLAN zu haben. Es ist ja nicht, du fährst ja nicht Bus wegen dem WLAN, sondern um von A nach B zu kommen. Sie sind super günstig, machen nicht so viel Umweltdreck. Ich glaube, die sind noch besser sogar als die Züge. Und sie sind auch ganz okay schnell. Also sie sind schneller als der Regionalzug und billiger als der ICE allemal. Also ich bin von Hamburg nach Berlin für 15 Euro gekommen. Hätte ich früh gebucht, hätte ich sogar nur 9 Euro bezahlt. Und von Kiel nach Hamburg für 6 Euro, also wenn man 5 Stunden vorher bucht nur, also es so, ist doch super, kann man wirklich nicht klagen. Genau. Und jetzt kommt der super Hauptteil, nämlich das Hamburger Wollefest. Und da werde ich jetzt nämlich Audiodateien einfügen, die ich unterwegs aufgenommen habe und möchte mich für die Tonqualität entschuldigen. Es kann natürlich nicht das Gleiche sein, wie wenn ich zu Hause am guten Mikro aufnehme. Ich habe das aufgenommen mit meinem iPod und einem Apple, ja, so einem Apple-Knopf-Kopfhörer, an dem so ein ganz kleines Mikro dran ist. Und andere Aufnahmen habe ich mit dem integrierten iPod-Mikrofon gemacht. Ich habe es auch gemacht mit der App, Aufnahme-App I Said What. Und die ist kostenpflichtig, kostet glaube ich 2 Euro noch was. Und ist halt auch nicht der iPod ist ganz schnuffig, man kann damit gut aufnehmen, aber die Qualität ist halt nicht vergleichbar mit der ganzen Ausrüstung zu Hause. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und hoffe, es geht. Ja, manchmal wird es ein bisschen mehr, stimmt. Aber der Mühlencheck ist eigentlich das Gleiche, wo ich immer im Kastell am Mühlencheck wieder rieche. Ja, okay, dann bitte. Ich bin gerade am Kieler Hauptbahnhof. Und ich warte auf meinen Bus zum Hamburger Wollefest und ich war bei Tini übernachten und Tini ist schon vorher losgefahren, weil sie sich total viele Workshops rausgesucht hatte und wir sind gestern um 1 Uhr nachts nach Hause und ich glaube, sie musste 10 vor 6 schon aufstehen. ist schon der Hammer. Also ich konnte zum Glück länger schlafen. Ich bin erst um 7:30 aufgestanden. Voll der Luxus. Bin auch ganz fit. Und Tini hat ja viele Workshops gebucht und jetzt hat sie mich gefragt, ob ich den Foto-Workshop, in dem sie ist, für sie machen könnte, weil sie sich doch ein bisschen, weil ihr das dann doch zu stressig wird. Und ich kann das auch verstehen, weil ich glaube, sie hat so viele Workshops, dass sie eigentlich gar nicht Zeit hat, Leute zu treffen, den Markt mal in Ruhe durchzustöbern. Außer halt eben mal so in der Mittagspause zwischen den Kursen. Und das ist dann schon ganz fein, wenn man auch mal ein bisschen Leerlauf hat, glaube ich. Ja, ich wollte erzählen, ich war gestern in einem Workshop mit Stephen West, und zwar dem Swans. Ich werde auch noch etwas einfügen, was ich gestern aufgenommen habe, zusammen mit Stephen. Ja, es war einfach super. Ich habe mir schon gedacht, dass er einfach super liebenswert ist als Mensch, weil ich seinen Blog ja gelegentlich lese, wenn ich Zeit habe. Und da ist es halt einfach so, dass du merkst, er ist jemand, der sich über fast alles auf der Welt freuen kann oder der sich einfach so mitfreut, über Sachen freut. Und ich habe so, also ihr könnt euch so eine Skala vorstellen, an deren einen Ende das Wort Arroganz steht und an deren ganz anderem Ende müsste dann der Name Stephen West stehen. Es ist wirklich der Hammer. Also er ist total unarrogant und ich habe mich, glaube ich, schon immer total über Leute gefreut, die so die so keine Unterschiede machen zwischen Leuten, sondern wirklich sich über viele Sachen freuen können, die so eine geistige Offenheit haben, an vielem was Schätzenswertes zu finden, und das wirkt dann halt unglaublich unarrogant. Das ist total schön. Wir hatten viel Spaß. Ich hatte ein bisschen Probleme, einen Pullover zu finden, der mir passt. Also ich bin jetzt nicht, also ich bin ja eigentlich ganz so durchschnittlich von der Körperform, aber meine Oberschenkel sind halt schon etwas umfangreicher als die typisch, also oder halt als so diese.
Ja, hier merkt man, dass ich echt Schwierigkeiten habe, eine Sprache zu finden, die alles erfüllt, die so allem gerecht wird, was ich gerne eigentlich verwirklichen würde. Also ich würde gerne ausdrücken, dass ich nun mal nicht diesen Schönheitsnormen entspreche und was daraus folgt. Andererseits möchte ich auch nicht so tun, als wäre ich von dicken Diskriminierung betroffen und würde mir so das aneignen wollen. Es bleibt manchmal schwierig, und außerdem ist unsere Sprache sowieso sehr von Abwertung gegenüber dicken Menschen geprägt. Und das merke ich dann immer, wenn ich meine eigenen Aufnahmen höre bei diesen Themen und dann so ins Schwimmen gerate. So, oh. Tja, ich wünsche mir echt irgendwann eine Zeit, wo wir Sprache haben und Worte haben, die ganz selbstverständlich fließen, die respektvoll sind und mit denen wir uns alle wohlfühlen. Ja, jetzt geht's weiter mit dem Gestammel.
Norm schön Beine, so dünne Beine habe ich eben nicht. Und das ist schwierig, dann Pullover zu finden, also gestrickte Pullover, in die Mensch reinpasst. Und ich, Knitting Sparrow, die Julia war auch da in dem Workshop. Jetzt muss ich gerade mal auf die Uhr gucken, alles gut. Ja, Julia war auch in dem Workshop und hatte halt auch, und wir hatten beide das Problem, dass wir keine Zeit gehabt hatten, uns Pullover länger vorher in Secondhand-Läden zu gucken, um Pullover zu finden. Ich hatte schon hin und wieder geguckt in Secondhand-Läden, aber ey, keine Chance. Ja, mach dein Motor an. Ja, ich hatte überhaupt nicht, also entweder sie hatten überhaupt keine Strickpullis oder das waren so Vereilpullover mit ganz dünnen Ärmeln. Ich bin dann Freitag früh, sollte ich hier in Berlin abfahren mit dem Bus. Dann bin ich Donnerstag noch in den großen Secondhand-Klamottenmarkt in Berlin gegangen, die Garage. Und da gibt es so richtig viel Auswahl und Kilopreise. Ich habe mir dann tatsächlich so 9 verschiedene Pullover, die in Frage gekommen wären, mit in die Umkleide genommen und musste 7 wieder zurückhängen, weil sie nicht passten. Und einer war nur knapp und der andere war ganz okay. Und aus dem habe ich mir dann Swans gemacht. So, ich glaube, jetzt kommt sogar schon der Bus. Und ich werde mal später, ich melde mich später wieder und nehme später wieder auf. Vielleicht nehme ich auch direkt auf dem Wollefest was live auf, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, ob es sich ergibt. Also bis später.
Ja, jetzt kommt wieder eine Aufnahme von zu Hause aus, weil ich habe nämlich einige Sachen gar nicht erzählt. Am Samstagabend hat Damned Snob hat ja so ein Podcaster-Meetup organisiert im Baluchistan. Das ist ein pakistanisches Restaurant. Und das ist super leckeres Essen da, muss ich schon mal vorweg sagen. Wir waren wirklich sogar mehr als die 15 bestellten Sitze. Und das war total schön. Ich finde das spitze, also wir waren, glaube ich, Podcasterin-mäßig, waren wir zwischen 3 und 5, also Damned Snob fängt ja selber an mit einem Podcast, dann war Tini da und ich, die Claudi von Fadenliebe und Shanti Manu ist auch noch gekommen und dann waren einige Zuhörerinnen da und dann waren noch welche da, die einfach so die wir auf dem Wollefest so getroffen hatten und die halt auch Lust hatten mitzukommen, weil es nämlich zuerst manchmal so aussah, als wären wir eh wenige. Und wir saßen dann eigentlich an einem riesen Tisch und hatten wirklich stundenlang gut gegessen und gestrickt und gequatscht. Das war wunderbar. Also ich liebe Damned Snob, super, danke, dass du dich drum gekümmert hast und alle, die da waren, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und euch mit uns getroffen habt. Genau, das wollte ich erzählen. Und Samstag, der Swans Workshop, genau, den hatte ich ja schon in meiner Aufnahme erzählt. Und dann kam der Bus und ich musste aufhören mit dem Aufnehmen. Wir hatten also wirklich viel Spaß gehabt und ich habe dann rumgefangirlt. Ich habe in mein Skizzenbuch, ich war mit meinen Swans ja schon früh fertig und habe in mein Skizzenbuch ein Bild gezeichnet von Steven West und einer Workshop-Teilnehmerin, so ein bisschen eine Workshops-Zeichnung mit Aquarellfarben angemalt. Und dann habe ich mir so ein Herz gefasst und habe Steven gefragt, ob er mir was draufschreibt auf die Seite. Also normalerweise schreibe ich halt auch noch was zu meinen Skizzen dazu und deswegen ist mein Skizzenbuch so ein klein bisschen auch ein illustriertes Tagebuch, aber halt sehr kurz. Ja, und er sagte dann, er hätte mal ein Swans-Gedicht geschrieben und er sah, kriegte das dann auch noch zusammen, wie das ging und hat mir das Swans-Gedicht in mein Skizzenbuch geschrieben und fand ich natürlich super lustig und cool und später, als wir dann vom Audimax, wo das Bollfest stattfand, standen und wollten gerade zum Essen gehen ins Baluchistan, da kam dann so die Crew raus von Penelope Crafts, dem Garden Shop in Amsterdam, wo Stephen West und Isolda Teague mit denen zusammen aufs Wollfest gefahren sind und da war dann auch der Steven dabei und ich bin dann nochmal hin und habe ihn gebeten, das Swans Gedicht für den Podcast vorzutragen auf meinen iPod Und das kommt jetzt.
Swants. A pair of swants a day keeps the chilly chills away. Your bum will thank you, and friends may spank you. Envelop your thighs with cozy knit stitches. You'll be the envy of all in your stylish new britches. Strangers may sneer, but have no fear, because you are a pioneer discovering a new frontier.
Woohoo! Ja, ich finde das super, das Swans-Gedicht. Und wir hatten auch, also er hat es dann auch dem Workshop vorgelesen. Und ja, wir hatten echt super Swans gemacht in unserem Workshop. Da hatte ich ja heute Morgen oder halt in der Aufnahme vom Kieler Busbahnhof habe ich ja an dem Punkt aufgehört, wo ich dann die Pullis gekauft hatte in der Garage. Ja, und Julia hatte, von ihr wollte ich ja auch noch erzählen, die hat noch am Freitag schon in Hamburg hat sie einen Secondhand-Laden aufgetan und dort Pullis gekauft, also wirklich einen Tag vor dem Workshop hat sie noch Pullis geshoppt und das war bei uns beiden sehr, sehr knapp und wir haben beide Pullis gefunden, aus denen wir erfolgreich Swans genäht haben. Und ich bin dann auch sogar den ganzen Tag mit meinen Swans rumgelaufen und an Swans scheiden sich wirklich die Geister, also die einen grinsen und freuen sich und bewundern und die anderen gucken ganz entsetzt, rümpfen die Nase und klotzen. Also sogar in den bei strickenden Menschen und nicht, ich bin ja jetzt nicht mit den Swans auf der Straße groß rumgelaufen. Ich bin zwar abends ins Balutschistan damit gegangen, aber auf dem Wollefest sind ja die Strickerinnen gewesen. Und selbst da, also gucken nicht alle freundlich auf die Swans. Ich habe sie aber inzwischen in Berlin auch schon zum Einkaufen angehabt und in Berlin ist es echt so, von Dingen, die nicht ganz gewöhnlich sind, nimmt im Prinzip niemand Notiz oder die Leute gucken gar nicht mal groß. Also sie sind hier einiges gewöhnt und das ist auch gut so, um es mit den Worten eines früher mal frisch gebackenen Bürgermeister Berlins zu sagen. Ich glaube, ich habe jetzt so den Samstag halbwegs abgedeckt. Also ja, es war natürlich die wunderbare Swans Class. Dann haben wir uns vor dem Essen gehen noch kurz vor dem Audimax getroffen mit ABC Daniela und Kamatris habe ich getroffen. Also so und Wolfaktor. Und das Treffen war leider sehr kurz, weil wir dann auch irgendwann losgegangen sind. Ach ja, ach, so viele tolle Leute kennengelernt. Ich fand das so toll. Genau, das war so mehr oder weniger der Samstag. Und für Sonntag habe ich dann eine Aufnahme gemacht, als ich schon im Bus zurück nach Berlin saß. Aber ich wollte dazwischen noch ein kleines Audiosegment einflechten von dem Busfahrer, der uns von Kiel nach Hamburg gefahren hat.
An der gesamten Fahrt umsonst im Internet zu surfen. Wie Sie sich dieses WLAN anschließen, das entnehmen Sie bitte die Anleitung, die Sie vor Ihnen in der Netztasche finden. Auf der Rückseite dieser Anleitung haben Sie eine Auflistung über unsere Bordverpflegung. Oder wenn Sie feststellen, dass wir nicht nur ein paar Knabbersachen für Sie bereithalten hier vorne, sondern auch Kaltgetränke und Kaffee.
Ja, also sehr, sehr komfortabel so ein Bus. Als nächstes spiele ich einfach die Audioaufnahme, die ich Sonntagabend auf dem Bus zurück nach Berlin aufgenommen habe. Ja, jetzt habe ich noch 20 Minuten, bis der Bus hier losfährt und dann dachte ich könnte noch mal ganz kurz was aufnehmen, nämlich über den Sonntag beim Hamburger Wollefest. Hier sind schon ein paar Leute eingestiegen. Mal gucken, ob ich mich überhaupt traue, in meinen iPod zu labern, während die da sind. Naja, aber es ist ja eigentlich heutzutage schon komplett normal, dass die Leute in ihre Handys reinquatschen,
zu allen Tages- und Nachtzeiten und an allen möglichen Orten, also kann ich das hier wohl genauso tun. Ja, der heutige Tag, ich habe ja schon mal heute Morgen am Zopp in Kiel aufgenommen, das war bevor ich losgefahren bin heute, war super wieder und ein bisschen von Pannen geprägt. Ich saß dann im Bus nach Hamburg von Kiel aus und im Bus bekam ich dann so Schmerzen in der rechten, in so einem hinteren rechten Schultermuskel, also da ganz oben auf der Schulter drauf. Und wie ich ausgestiegen bin und dann zum Wollfest gegangen bin, da hat sich dann echt rausgestellt, dass die Schulter total wehtut. Also ich bin da wirklich so wimmernd bis zum Wollefest zu Fuß gegangen. Und dort habe ich mich dann so richtig mit verkniffen, gequältem Gesicht nach einer Sitzgelegenheit umgeguckt, wo ich mich hinsetzen konnte, um zu warten, dass die Schmerzen weggehen. Und dann saß da Shanti Manu an ihrem Spinnrad. Und davor, da saß die liebe Faserkiste auf einem Stuhl, die Petra. Und dann habe ich mich da so gedacht, okay, da sind zwei Gesichter, die ich kenne. Ich setze mich da jetzt hin und stehe erstmal nicht mehr auf. Dann habe ich meinen Rucksack hingestellt, die Tasche. Und dann haben sie sich schon erkundigt, warum es mir so schlecht geht. Und dann habe ich das so erzählt mit der Schulter und dann war ich total frustriert, weil ich einfach auch was zu spinnen dabei hatte und mit den Schmerzen habe ich jetzt schon gedacht, jetzt kann ich irgendwie mich auf eine längere Strick- und Spinnpause einrichten und was das wohl ist. Und Shanti Manu hat dann gefragt, wie man mir denn helfen könnte. Und ich sagte dann, naja, vielleicht, wenn eine Schmerztablette dabei hätte. Und dann hatte eine, deren Name ich leider vergessen habe, die hatte so Ibuprofen dabei und hat mir dann gleich zwei gegeben und ich habe eine genommen. Und es war wirklich, waren echt krasse Schmerzen. Also es war wirklich schlimm mit den Schmerzen. Es war richtig unschön. Und dann habe ich die Tablette genommen und dann wirkte die so nach 20 Minuten oder so. Und die Petra meinte, man hätte meinem Gesicht das ansehen können, dass die wirkt, weil ich dann viel entspannter war. Ja, und es war dann erstmal gut. Ich saß da und war dann halt nur noch gefrustet, weil ich eben weiß, dass die Schmerzen sind ja nur unterdrückt, aber nicht weg. Und dann so habe ich, aber Shanti Manus Vorführung hat mich dann abgelenkt. Es ging so um Effekt ganz wie Techniken, also sowas wie irgendwie Coils, naja, nicht richtig Coils, sondern eher dieses Barber Poling oder so die Spiralgarn, dann irgendwie so kleine Fitzelchen reinzwirnen oder Tailspinning, also so, wo man dann so Locken reinzwirnt und Bouclé. In meinem Artian-Kurs habe ich Bouclé sozusagen geschwänzt oder halt nicht zugeguckt und dann habe ich jetzt das Bouclé-Zwirnen auch mal gesehen, was echt toll war. Habe ich wieder was gelernt. Naja, jedenfalls nach der Vorführung habe ich dann noch die Dem Znob getroffen und wir standen dann im Café und ich habe dann gemerkt, so dass sich bei manchen Bewegungen hat es schon noch weh getan. Und ich weiß nicht, wie das so war, aber so im Zuge nach einer halben Stunde habe ich mich bewegt und es tat überhaupt nichts mehr weh. Und die Stunden gingen dann ins Land und ich habe, jetzt ist es ja 8:45 und ich habe immer noch keine Schmerzen. Und mir haben auch einige Strickerinnen gesagt, dass es manchmal sein kann, dass man nicht eine ganz dolle Verspannung bekommt. Und wenn man dann zur richtigen Zeit eine Schmerztablette nimmt und dann keine Schmerzen hat, dass sich dann der Muskel von ganz alleine wieder entspannt. Also weil das gibt so ein Schmerzgedächtnis und das sorgt dafür, dass sich die Verspannung noch immer mehr verhärtet. Ich habe auch das Falsche gemacht. Also man sollte nicht den Muskel, den verhärteten, auch noch versuchen, mit so drückenden Massierbewegungen wieder weich zu kriegen, weil dann verhärtet er sich nur noch mehr. Das habe ich halt gemacht und er hat sich nur noch mehr verhärtet und nur noch mehr wehgetan. Und eine Ibuprofen einwerfen und einfach 2 Stunden ruhig halten und dann hat sich alles wirklich von allein entspannt und jetzt bin ich eigentlich toi 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 wieder gesund. Ja, dann hatte ich, Tini hatte, sie hat eigentlich noch einen Fotokurs und sie hat mir ihren Platz angeboten, weil sie eigentlich zu viele Kurse doch gebucht hatte und es wurde ja alles zu viel. Sie wollte ja auch noch entspannt shoppen. Das hatte ich heute Morgen, glaube ich, erzählt. Und wie ich dann halt da mit Schmerzen stand und gar nicht wusste, wie ich irgendwie ein gut gelauntes Gesicht noch machen sollte, wusste ich, ich will auch nicht in den Fotokurs gehen. Also ich will nicht in einen Kurs gehen und dann eigentlich gar nicht aufnahmefähig sein, weil es mir nicht gut geht. Ja, und dann bin ich halt zum Infostand und habe gefragt, ob es eine Warteliste gibt, dass der Platz jemand anders nehmen kann. Und die haben gesagt, ja, so kurzfristig jetzt nicht. Also da hätte jetzt niemand gefragt heute. Wenn es gestern gewesen wäre, dann vielleicht noch eine Chance. Und dann bin ich einfach in dem Foyer rumgelaufen, wo es viele nette Sitzeckchen gab. Und viele Kaffee getrunken und gestrickt haben und dann hat die Kato spontan gesagt, sie macht den Fotokurs und dann waren ich und Tini beide erfreut, dass jetzt der Kursplatz nicht total ungenutzt verfällt. Und dann war das auch geregelt. Meine Schmerzen haben dann aufgehört und dann war alles echt, echt gut. Und dann bin ich hochgegangen auf den ersten Stock, wo der Markt war und habe so Trostgarn gekauft, also um mich über mein Schulter kaputt und ich darf nicht stricken, hinweg zu trösten, bin ich dann hochgegangen und wollte eigentlich noch ein bisschen aufnehmen, aber es war halt auf einmal schon 14 Uhr, 16 Uhr wäre Ladenschluss gewesen, also hätten sie uns rausgeworfen und es waren halt echt so viele Leute da, mit denen es so Spaß gemacht hat zu reden. Unglaublich, dann war ich bei Wolle Online, bei Ingrid und Peter Locke. Ich hoffe, jetzt habe ich die Vornamen richtig hingekriegt. Und die haben ja so ein, da habe ich schon nach dem Leipziger Fest, glaube ich, von erzählt, der Herr Locke drechselt Spindeln und der war auch dann wieder mit seinen Spindeln da. Natürlich waren die Spindeln wieder alle ausverkauft. Und dann lag da noch eine wunderschöne Spindel mit einem so rot melierten Holzwirtel und stellte sich raus, es war ein Wacholderholz. Und er hat gesagt, er nimmt die nur zum Anschauen, weil sie nicht ausgewogen sei. Und dann meinte ich, ja, das macht aber nichts, wenn man die als Fußspindel benutzt. Also mir würde das nichts ausmachen. Und haben wir da einen Faden rangehangen. Und dann hat sie ein klein bisschen gezackelt. Und da sagte er, ja, natürlich, das liegt aber daran, dass der Faden nicht zentriert ist, weil sie keinen Haken unten da hat. Und ich meine, ja, der muss ja nicht zentriert sein bei Fußspindeln. Also ich habe bei keiner meiner Fußspindeln Haken dran und das liegt halt einfach an der Spindelmechanik, dass es nicht zentriert sein muss. Und dass ich die Spindel eigentlich, also ich würde die adoptieren, trotz dieses Astlochs, die hat. Und er hat dann gesagt, nein, nein, die ist doch so unperfekt, das kippt er nicht weg, die bleibt doch bei ihm. Und, seine Frau hat gesagt, nun gib sie doch schon der Distelfliege. Und dann hat er gesagt, er legt sie mir, also er behält sie, und wenn ich sie nächstes Jahr in Leipzig beim Wollefest immer noch haben will, dann könnte ich sie kriegen. Ja, bin ich mal gespannt, was das wird. So, jetzt ist noch 8:10. Der Bus ist auch schon so ein bisschen gefüllter. Haben auch schon die Leute komisch geguckt, warum ich hier in mein Mikro spreche, weil es so gar nicht nach dem Telefonieren klingt, was andere Leute vielleicht machen. Und das war, glaube ich, erstmal für jetzt. Ich kann ja immer noch später was anderes aufnehmen. Ich muss mir nur irgendwie versuchen zu merken, was ich schon erzählt habe.
Ja, was jetzt noch fehlt, ist Sonntag der Marktplatz, was ich gekauft habe. Und ich habe auch noch eine ganz kleine Aufnahme gemacht mit am Stand von Dibadu mit der Barbara. Die spiele ich jetzt noch schnell ein.
So, jetzt muss ich mal gucken, wie die aussieht. Das sieht aber gut aus. Genau, ich bin auf dem Hamburger Wollefest am Stand von Dibadu und die Barbara hat eine unbekannte Fähigkeit für mich jedenfalls. Also du bist eigentlich Musikerin gewesen.
Ja, ich bin halt Berufsmusiker. Ich habe noch studiert, Flöte und dann noch Blockflöte. Und bin eigentlich die Ausbildung zum Orchestermusiker und auch zum Instrumentalpädagogen für alle Flöten.
Und dann warst du Musiklehrerin?
Da war ich Musiklehrerin in Musikschulen und privat und habe halt auch eine Musikschule geleitet.
Ich finde es total lustig, dass total viele in der Strichszene so einen Background haben mit entweder so Technik, Mathematik oder Musik. Und ich habe manchmal das Gefühl, Musik ist so ein, hat mit Mathematik auch schon so ein bisschen was zu tun, weil man so die ganzen Abstände und Noten, und das hat so was harmonisch-mathematisches.
Ja, es ist halt schon auch die Logik, die drin ist. Ich meine, ein Rhythmus hat immer was mit Mathe zu tun und man muss strukturieren können in der Musik, um auch die Idee der Musik dahinter zu erkennen, muss man schon ein bisschen aufräumen können.
Ich finde es total super, diesen künstlerischen Beruf hast auch. Ja. Was war ich, Klassik oder Jazz oder beides?
Klassik.
Mhm. Cool, ja. Jetzt drücke ich wieder auf Stopp.
Ja, das mit den Spontanaufnahmen oder Spontangesprächen, das muss ich noch ein bisschen üben, muss ich zugeben. Also da bin ich sehr unerfahren, und hinterher habe ich mit Barbara noch ein bisschen gesprochen über ihre Flötistinnen Laufbahn, und da war es auf einmal, dachte ich immer so, oh, immer wenn die Aufnahme nicht läuft, dann reden wir viel interessantere Dinge, und schade, dass es jetzt nicht mehr läuft und so. Ja, aber es wird so, genau. Dann, ja, bevor ich jetzt noch über meine Garneinkäufe spreche, da wollte ich noch einen kleinen Gruß einflechten, den Isolda Tieck für euch gesprochen hat.
Okay, now it's recorded.
Guten Tag, I'm Isolda and I'm saying hello to all German knitters. So I hope everyone is listening. And thank you for having me in Hamburg.
Ja, ich war ja leider nicht bei Isolda im Workshop, und aber Tini war super begeistert davon. Also Isolda war ganz toll und alle waren richtig begeistert. Und ich freue mich, dass sie für die urbane Spinnstube beziehungsweise für Podcasting auf Deutsch, wir sind ja schon so eine Community, dass sie für uns einen Gruß gesagt hat. Ja, dann wollte ich noch meine Garnkäufe kurz beschreiben. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe auf Wollefesten so ein ganz deutliches Farbschema. Während in Leipzig 2013 das Thema genau grün war, ist das Hamburger Wollefest das Thema lila, pink, weinrot. Und es fing alles so damit an, dass jemand in unsere Kaffeetrinkrunde am Sonntag kam und sagte, ich habe hier Rabattgutscheine für Dai vor Jahren und ich habe 3 Stück und ich kann nur einen anwenden und deswegen muss ich die anderen 2 loswerden. Und dann habe ich auf einmal so einen 10% Rabattgutschein in der Hand gehabt. Dann gab es noch 10% Messerabatt, also 20% Rabatt. Das war dann schon toll. Und dann habe ich mir 2 Stränge BFL Sockengarn gekauft von Dai vor Jahren und das war in den Farben Blood Queen und Vampire Masquerade Ball oder so. Und das ist so ein ganz tiefes Blutrot und ein schwarz-rot-braun. Total schön. Dann habe ich mir von Wolle verliebt bei Kaktushase so ein, auch so ein lila braun gefärbten Strang geholt, dessen Farben super zusammenpassen. Und dann habe ich mir noch so ein Herbstfarben, auch so rostrot, braun, lila, ein bisschen grün von Bilum gekauft. Irgendwie sprach mich genau diese Farbgruppe so richtig an. Und dann habe ich mir noch eine Wollmeise gekauft in einer Farbe, die ich jetzt mir nicht gemerkt habe. Ich glaube, roter Teppich hieß sie, mit so pink, dunkelrot, tiefrot. Sehr schön. Und dann habe ich mir noch eine Flasche Soak gekauft. Das ist so ein Wollwaschmittel aus USA. Schweineteures Zeug, aber keine Ahnung. Es hat mich so angelacht am Stand von Yarn Over Berlin. Hat sich dann, ich weiß nicht mehr, jemand lustig gemacht, ja, du fährst nach Hamburg und kaufst was von einem Berliner Shop. Aber ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, dass Yarn Over Berlin keinen Laden hat in Berlin, sondern dass sie ein reiner Internetshop sind und dass sie ihre Sachen kann man eigentlich auch so nicht sehen und anfassen, außer eben auf solchen Festen und Messen und deswegen halt überhaupt und so. Genau, das hat sehr Spaß gemacht. Ich muss übrigens betonen, dass ich nicht in dieser Wollmeisenschlange war. Also diesen Wollmeisen-Hype mache ich nach wie vor nicht mit, sondern Sonntag 16 Uhr schloss das Wollfest seine Pforten und ich bin 3:50 am Wollmeisenstand gewesen, wo noch einiges war und habe mir ganz in Ruhe einen Strang rausgesucht und das war außer mir überhaupt niemand am Stand. Ich glaube, dann kam Theophane noch vorbei und wir standen zu zweit allein bei der Wollmeise und hatten total unsere Ruhe. Genau. Ich glaube, jetzt reicht's aber auch so langsam mit der urbanen Spinnstube für heute. Ich hoffe, meine gelegentlichen Ausflüge in das Live-Aufnehmen unterwegs haben euch nicht allzu sehr oder haben euch gefallen. Und ich möchte mich bei allen fürs Zuhören bedanken, wünsche euch eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen und nächstes Mal ist Folge 100 und dann wird ausgelost. Ich kann nicht versprechen, dass es nächste Woche stattfindet, aber ich beeile mich und ich freue mich schon super, super doll darauf. Ja, macht's gut und bis demnächst. Tschüss! Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Ravelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.